ARD Sounds. Das Wissen.
Viele Menschen lieben Bäume, schätzen ihr schönes Grün, den dunklen Schatten, die kühle Luft. Besonders in lauten, stickigen Städten. Doch hier sind viele Bäume krank, vertrocknet, von Schädlingen befallen. Und es gibt zu wenige.
Egal, wo wir auftauchen bei irgendwelchen Veranstaltungen, und da haben wir dann unser Schildchen Gartenbauamt, ist eigentlich die Standardfrage, wann pflanzen Sie mehr Bäume?
In Deutschland ist die Straße unter den Linden in Berlin sehr berühmt. Wenn die Linden dort alle eingehen, würden Sie dann neue Linden pflanzen?
Mehr Grün. Wie Bäume Stadtklima und Lebensqualität verbessern. Von Katja Nellissen und Michael Lange.
Bäume sind für uns Menschen wichtig. Aber wir sind auch für die Bäume wichtig, weil wir ihre Lebensräume verändern, ihnen Platz wegnehmen, sie mit Umweltgiften drangsalieren, sie Hitze und Trockenheit aussetzen, müssen wir sie pflegen und schützen. Oft verschwinden in einer Stadt mehr Bäume, als im selben Zeitraum nachgepflanzt werden können. In dieser Folge von Das Wissen werden wir Menschen kennenlernen, die sich den Bäumen verschrieben haben und so die Stadt für uns alle lebenswert erhalten wollen. Die einen machen das mit der Gießkanne.
Mit dem Wasser ist es anstrengend. So 30, 40 Liter schaffe ich in einem rauszuschleppen. Aber es ist natürlich, es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Der Klimawandel ist da.
Die anderen mit wissenschaftlichen Simulationen.
Und dann kann man schauen, wie wächst der Baum unter bestimmten Bedingungen, wie wächst der Baum in der Zukunft oder welche Ökosystemleistungen gibt er ab, also wie viel verdunstet der Baum, wie viel Wasser braucht er, wie weit kühlt der Baum ab, die Umgebung oder auch wie viel CO2 kann er speichern.
Es geht darum, herauszufinden, was brauchen Stadtbäume, was fehlt ihnen und was können wir tun, damit Bäume in den Städten überleben. Fangen wir bei der Erforschung der Stadtbäume an und besuchen das Institut für Geographie und Geoökologie des Karlsruher Instituts für Technologie, kurz KIT. Es geht ins Freie.
Wir haben einmal den Saftflusssensor, der den Wassertransport von den Wurzeln in die Blätter bei Bäumen misst.
Der Doktorand Jan Totzki steht vor einer etwa 6 Meter hohen Linde, nicht weit entfernt von seinem Arbeitsplatz, und schiebt eine silberne Schutzfolie zur Seite. Darunter feine Messfühler, dünn wie Drähte. Sie stecken im Innern des Baumstamms. Kabel führen zu einer Batterie und einer kleinen Klimastation oben im Baum. Alle 10 Minuten zeichnet sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf. Jan Totzki deutet auf ein schmales silbernes Band, das in 3 Metern Höhe einmal um den Stamm herumführt.
Das Dendrometer, das Banddendrometer. Man kann ja auch dann das silberne Band um den Baum drum erkennen, das durch das Gehäuse auf Spannung gehalten wird und die Dicke bzw. den Umfang des Baums misst.
Mit Hilfe der Sensoren können die Forschenden indirekt bestimmen, ob der Baum mit ausreichend Wasser versorgt ist. Denn wenn das Wasser knapp ist, schrumpft der Baumumfang. Während der Wachstumszeit von Frühjahr bis Herbst reichen feine Wasserfäden von den Wurzeln bis zu den Blättern. Ein ständiger Wasserfluss verursacht durch den Wurzeldruck von unten und die Sogwirkung von oben, wenn die Blätter das Wasser verdunsten. Große Bäume müssen jeden Tag immerhin 150 bis 200 Liter über die Wurzeln bis in die Baumkrone transportieren. Dieser Linde auf dem KIT-Campus geht es offensichtlich gut. Jan Totzki und seine Kollegen wollen wissen, bleibt das auch so, wenn es wochenlang nicht regnet? Wie viele Liter zieht der Baum bei Trockenstress aus dem Boden? Wie viele kommen in der Krone an? Wenn der Baum trotz Wasserknappheit Feuchtigkeit von den Wurzeln in die Krone bringen kann, ist das ein gutes Zeichen. Stellt er den Transport aber ein, droht er auszutrocknen. Damit das nicht geschieht, müssen die Wurzeln intakt sein.
Sprich, wir haben Röhre in den Boden eingebracht, das sind Plexiglasröhre, durchsichtige Röhre, und schauen wir dann mit Kameras, wie viel Feinwurzeln der Baum bildet. Nämlich eine Theorie wäre natürlich, dass diese Bäume, die den Wassertransport aufrechterhalten können, obwohl es trocken ist, einfach eine bessere Infrastruktur, nenne ich es mal, haben, um das Wasser aus dem Boden aufzunehmen.
Baumforschung war bisher überwiegend die Aufgabe forstwissenschaftlicher Institute. Die interessieren sich für den Zustand der Waldbäume, insbesondere für die Holzproduktion. Aber Stadtbäume sind anders. Sie haben weniger Platz und nicht immer genug Licht und Wasser. Außerdem fehlt ihnen der nährstoffreiche Humusboden und die Gemeinschaft der Bäume. Wie groß die Belastungen von Bäumen in der Stadt sind, darüber ist bisher nur wenig bekannt. Das will somit Sahar ändern. Der baumbegeisterte Forstwissenschaftler stammt aus Indien. Dort hat er studiert und als Förster gearbeitet. Dann kam er zur Promotion nach Freiburg. Heute forscht Somit Sahar in Karlsruhe am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse des KIT. Das Forschungsprojekt von Somit Sahar trägt den Namen Arboretum. Das Wort leitet sich ab von Arboretum, Baumgarten, und urban, städtisch. Es geht darum, den Zustand und die Wachstumsbedingungen möglichst vieler Bäume an unterschiedlichen Standorten zu erfassen. Die Zeit drängt.
Zurzeit sehen wir in Deutschland und an vielen anderen Orten der Welt ein großes Baumsterben innerhalb der Städte. Das hat verschiedene Gründe. Einer davon ist der Klimawandel. Deshalb müssen wir unbedingt die Wachstumsbedingungen der Bäume in den Städten verbessern.
Messungen wie die von Baumumfängen und Saftfluss helfen den Fachleuten zu verstehen, welche Baumarten an welchen Standorten mit wie viel Wasser zurechtkommen. Besonders beschäftigt es somit Sahar, welche heimischen Baumarten überleben können, wenn die Trockenphasen im Frühjahr immer länger werden.
In unserer Region in Deutschland wachsen 30 bis 35 verschiedene Baumarten. Wir haben herausgefunden, etwa die Hälfte leidet unter Trockenstress. Rund 20% sterben ab. Einige heimische Arten scheinen resistenter zu sein. Dazu gehören die Stieleiche und die Traubeneiche, aber auch die Sommerlinde. Am besten geeignet ist die Elsbeere. Sie ist kaum erforscht, aber sehr tolerant gegenüber Trockenheit.
Brauchen wir in Mitteleuropa trockenresistente Bäume aus dem Süden, wie Zerreiche oder Blumenesche? Soll die heimische Elsbeere in Zukunft Winterlinde und Buche ersetzen? Die Elsbeere gehört zu den Rosengewächsen, wie auch Apfel- oder Pflaumenbäume. Sie wird bislang nur selten gepflanzt und erreicht über 15 Meter Höhe. Somit Sahar will diese und andere Spezies genauer untersuchen und konkrete Empfehlungen für Stadtplaner ableiten, sobald erste Ergebnisse vorliegen. Stadtplaner müssen auf eine ganze Menge Faktoren bei der Baumpflanzung achten. U-Bahn-Tunnel und Leitungsschächte verhindern die Ausbreitung der Wurzeln. Luftverschmutzung und Hundeurin machen den Bäumen zusätzlich zu schaffen. Und natürlich Hitze und Trockenheit. Professor Thomas Rötzer von der Technischen Universität München kennt weitere Probleme der Stadtbäume.
Die Umwelt in den Städten für Bäume ist natürlich weitaus schwieriger als in Wäldern. Parks vielleicht ausgeschlossen. In Parklandschaften geht es den Bäumen in Städten relativ gut. Aber wenn man sich einmal einen Straßenzug anschaut oder einen Platz, wo Bäume sind, da sind natürlich oftmals die Bedingungen sehr schlecht. Da ist viel versiegelt, da gibt es schlechte Bodenbedingungen für den Baum. Da sind auch oberirdisch die Bäume relativ eingeengt. Da gibt es natürlich auch Salzbelastungen im Winter. All das schädigt den Baum und vermindert natürlich seine Ökosystemleistungen.
Thomas Rötzer beschäftigt sich mit ökologischer Modellierung. Ihn beschäftigt die Frage, wie man das Stadtgrün an den Klimawandel anpassen kann.
Dann kann man Simulationen durchführen und erhält Daten wie: Wie wächst der Baum unter bestimmten Bedingungen? Wie wächst der Baum in der Zukunft? Oder welche Ökosystemleistungen gibt er ab? Also wie viel verdunstet der Baum? Wie viel Wasser braucht er? Wie weit kühlt der Baum ab, die Umgebung? Oder auch wie viel CO2 kann er speichern?
Mehr als 60% der Städte in Deutschland haben inzwischen sogenannte Baumkataster erstellt. Darin ist jeder einzelne Baum mit seinem Standort aufgeführt. Diese Daten nutzt Thomas Rötzer für seine Computermodelle. Außerdem greift er auf Luftbilder und Satellitenaufnahmen zurück. Er hat daraus ein interaktives Modell namens CityTree entwickelt. Damit können Stadtplaner virtuelle Bäume pflanzen. Per Mausklick bekommen sie anschließend Informationen darüber, wie sich diese Bäume unter verschiedenen klimatischen Bedingungen entwickeln werden.
Und dann kann man schauen, wie groß werden die Bäume, müssen sie geschnitten werden oder eignen sich an bestimmten Plätzen andere Bäume besser als die vorhandenen oder wo kann man noch Bäume hinpflanzen und wie sieht das Ganze in der Zukunft aus?
Von der Zukunftssimulation zurück in die Gegenwart. Wo neue Bäume gepflanzt werden und wie man den Bestand am besten sichert, um diese Fragen kümmert sich in Karlsruhe das Gartenbauamt. Daniel Bastian ist hier verantwortlich für die Planung von Grünflächen und weiß, warum die Bürgerinnen und Bürger der Stadt ihre Bäume so sehr schätzen.
Es ist der Schatten, es ist die Kühlung, es sind die atmosphärische Wirkung, der Wohlfühlfaktor. Sie nähren sich sozusagen von der Qualität der Bäume, schaffen dadurch einfach Aufenthaltsqualität, machen die Stadt lebenswert.
Karlsruhe ist mit fast 140.000 Bäumen eine vergleichsweise grüne Stadt. Sie lässt sich die Pflege eine Menge kosten. Pro Baum 50 bis 100 Euro im Jahr. Und die Kosten werden steigen. Hitze und Trockenheit nehmen durch den Klimawandel zu und werden zu bedeutenden Risikofaktoren für die Bäume und auch für die Menschen in der Stadt. Das Robert-Koch-Institut schätzt, dass in den vergangenen Jahren in Deutschland fast 9.000 Menschen aufgrund von Hitzebelastung gestorben sind. Auch in Karlsruhe kann es im Sommer unangenehm heiß werden, sagt Daniel Bastian. Sie beobachtet:
Nichtsdestotrotz haben wir hier einfach eine Staulage sehr oft im Sommer, wo dann einfach die Hitze bleiernd über der Stadt liegt, mit allem, was halt so eine Stadt mit Rückstrahlung durch die vielen versiegenden Flächen etc. halt mit sich bringt, habe einen Wert von 9 Tropennächten pro Jahr gelesen. Gefühlt sind es mehr. Da kommt der Körper nicht runter, da findet keine nächtliche Erholung statt. Es ist einfach Stress.
Bäume leisten eine Menge für die Städte. Zuallererst tragen sie zur Kühlung bei. Sie spenden Schatten und verdunsten Wasser. Damit können sie die Temperatur in ihrer Umgebung um ein paar Grad senken. Nach Berechnungen australischer und spanischer Wissenschaftler könnte mehr Grün in Ballungsräumen dazu führen, dass die Zahl der Hitzetoten weltweit deutlich abnimmt. Aber Bäume können noch mehr. Sie reinigen die Luft, dämpfen den Stadtlärm und sorgen für mehr Wohlbefinden. Menschen, die sich regelmäßig im Grünen aufhalten, nehmen laut einer finnischen Studie weniger Medikamente gegen Depressionen oder hohen Blutdruck. Sind Stadtbäume also gut gegen Stress? Dieser Frage ist die Psychiaterin Professor Heike Tost vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim nachgegangen. Sie und ihr Team haben 80 Personen auf lange Spaziergänge durch die Stadt geschickt. Die einen kamen an Bäumen und Grünflächen vorbei, die anderen bekamen viel Beton zu sehen und kaum Grün. Die jeweilige Route gab ein Handy vor. Alle 10 bis 15 Minuten machten die Versuchspersonen eine kurze Pause, um einen Fragebogen auszufüllen.
Müssen Sie sich so vorstellen, da poppt dann eine Frage auf und Sie sollen einschätzen, im Moment geht es mir und dann auf so einer Skala von 0 bis 100 irgendwas zwischen den Polen Wohl und Unwohl. Sie könnten auch sagen, glücklich, unglücklich. Das gibt verschiedene Formen, da jetzt sozusagen die psychische Befindlichkeit abzufragen. Genauso Fragen gibt es natürlich für das Stresserleben, wie sehr sich die Menschen in dem Moment gestresst fühlen.
Um neben der individuell empfundenen Belastung auch messbare Stressparameter zu erfassen, trugen die Versuchspersonen Sensoren, die ihre Herzfrequenz aufzeichneten. Und bei jedem Stopp mussten sie eine Speichelprobe nehmen. Denn im Speichel lässt sich das Stresshormon Cortisol messen. Die Daten im Einzelnen werden noch ausgewertet. Es gibt aber schon ein klares Zwischenergebnis.
Was wir jetzt im Moment sehen in den Daten, dass die emotionale Befindlichkeit besser und die Stresswahrnehmung geringer ist auf den Grünrouten in der Stadt. Gleichzeitig sehen wir, das kommt jetzt von diesen Cortisolmessungen und von den Herzratenuntersuchungen, dass es Hinweise gibt, dass tatsächlich die Produktion von Stresshormonen gedämpft wird auf den Grünrouten.
Die Effekte stellten sich schnell ein und wirkten noch lange nach, erzählt Heike Tost. Wer das in der eigenen Stadt ausprobieren will, muss für die Spaziergänge aber nicht gleich mehrere Stunden investieren, wie es die Versuchspersonen gemacht haben.
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viel genug ist. Das ist ähnlich wie beim Saunabesuch. Da gibt es Leute, die brauchen eine Stunde, bis sie abschalten können. Andere sind nach dem ersten Aufguss voll eingetunt. Aber ich würde nicht davon ausgehen, dass man da 3 Stunden dafür braucht. Ich würde sagen, meine Minimalschätzung wäre jetzt so 15 Minuten. Aber das sind alles Sachen, die wir noch erforschen und wofür wir ja auch dann erstmal noch genaue Belege finden müssen.
Wir können also festhalten, Stadtgrün ist gesund für Körper und Psyche. Da sind sich die Wissenschaftler weltweit einig. Es gibt aber ein Problem. Stadtgrün ist ungerecht verteilt. Gerade in Gegenden, in denen die Bevölkerung ärmer ist, ist die Bebauung oft besonders dicht. Gärten, Parks und auch Straßenbäume sind eher selten. Die TU Berlin hat die Situation in 14 europäischen Großstädten untersucht und kommt zu dem Schluss, dass einkommensschwache Menschen weniger stark von den Kühlungseffekten durch Grünflächen profitieren als Wohlhabende. Im Gartenbauamt Karlsruhe ist das Problem bekannt. Sie hätten aber versucht, gegenzusteuern, so Danielle Bastian.
Wir hatten immer wieder Wellen von Stadtsanierungen. Und da wurde dann versucht, als Ausgleich für diese sehr beengten Wohnverhältnisse, dieses Manko an privatem Grün durch die Etablierung von Grünzügen und Grünflächen zu kompensieren und da den Leuten auch vor ihrer Haustür sozusagen ein Plätzchen zu geben, wo sie ja all das, was sie bei sich zu Hause nicht haben, finden.
In Karlsruhe wachsen fast 140.000 Bäume auf öffentlichen Grundstücken. Für eine Stadt dieser Größe ist das recht viel, im deutschen und auch im internationalen Vergleich. Aber trotz aller Bemühungen, auch in Karlsruhe werden mehr Bäume gefällt als neu gepflanzt. Etwa doppelt so viele, bestätigt Pascal Marin. Er leitet das Stadtbaumprogramm im Gartenbauamt der Stadt Karlsruhe.
Wir befinden uns aktuell im Schnitt bei grob 1200 Fällungen, die wir im Jahr aufgrund von verschiedenen Ereignissen durchführen müssen, während wir im Schnitt an die 600 Bäume nachpflanzen bzw. neu pflanzen.
Verantwortlich für die große Zahl von Fällungen sind neben Verkehrssicherheit und zahlreichen Baumaßnahmen auch die Folgen der trockenen Jahre 2018 bis 2022. Vor allem im Frühjahr, wenn die neuen Zweige sprießen, macht sich der Wassermangel bemerkbar. Wenn mehrere trockene Jahre aufeinander folgen, können viele Bäume den Verlust nicht ausgleichen. Für Pascal Marin ein ständiger Kampf, immer wieder von Rückschlägen geprägt.
So ein Trockenereignis zieht sich in einem Baumbestand über mehrere Jahre hinweg. Das heißt, wir haben in dem ersten Jahr schon die Bäume, die sowieso schon schlechter Vitalität waren, die dann direkt ausfallen. Aber es hat auch Auswirkungen auf die langfristige Entwicklung von so einem Bestand.
Die erheblichen Schäden, die die Trockenheit verursacht, lassen sich mit Neupflanzungen nur sehr langfristig ausgleichen. Schließlich müssen junge Bäume erst jahrelang wachsen, bevor sie die gleichen Leistungen für Mensch und Natur erbringen wie alte Bäume. Während große Bäume ihre Umgebung messbar abkühlen, haben junge Bäume mit weniger Blättern kaum Auswirkung auf die Umgebungstemperatur. Aber auch neue Bäume kann die Stadt nicht in dem Maße pflanzen, wie Sie und Ihre Bürger das gerne möchten.
Es gibt zahlreiche Zuschriften von Menschen, die zum Beispiel in Straßen mit wenig Grün oder ganz gänzlich ohne Grün wohnen. Da entsteht natürlich der große Wunsch, wir hätten auch gern Bäume bei uns in der Straße. Allerdings sind wir mit dem Bestand, den wir jetzt schon haben, schon sehr an den Grenzen dessen angekommen, was wir als Amt oder als Stadt dann noch dauerhaft im Unterhalt noch leisten können.
Einen Baum zu kaufen ist teuer, ihn zu pflegen auch. In Karlsruhe und anderen Städten wie Berlin oder Köln helfen engagierte Bürger und Bürgerinnen dabei, sogenannte Baumpaten. Marie Fanger in Köln ist eine von ihnen. An einem sonnigen Sonntag im Vorfrühling ist sie gerade dabei, das Laub vom vorangegangenen Herbst aus dem Beet unter den Bäumen zu entfernen, als sie begeistert die ersten kleinen Narzissen entdeckt.
Die bunten Tupfer im Beet im Frühjahr, das ist so ein Highlight. Allen geht das Herz auf.
Selten, erzählt die junge Frau, arbeitet sie allein. Mittlerweile hilft eine ganze Gruppe aus der Nachbarschaft dabei, sich um die Bäume und die Beete unter den Bäumen zu kümmern.
Und auch im Sommer, wenn hier alles braun ist und welk, trotzdem kommen wir alle zusammen und sitzen hier. Und das hat eben, der Garten hat die Gemeinschaft gebracht und die Gemeinschaft hat den Garten gebracht. Also es ist so in Symbiose und das finde ich so schön. Es erfüllt wirklich mein Herz.
Marie Fanger wohnt in einem Altbau im dritten Stock. Da ist es nicht immer leicht, die 100 bis 200 Liter Wasser zu beschaffen, die ihr Patenkind, eine Winterlinde, pro Woche braucht.
Also es gibt viele Wege, aber es ist mit dem Wasser ist es anstrengend. So 30, 40 Liter schaffe ich in einem Mal hier rauszuschleppen. Aber es ist natürlich, es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Der Klimawandel ist da. Wir werden immer heißere Sommer haben und wir müssen uns anpassen mit unseren Bepflanzungen.
Trotz der Arbeit, ihr Patenbeet unter den Bäumen und die gärtnernde Gemeinschaft aus der Nachbarschaft möchte Marie Fanger nicht mehr missen.
Für viele von uns ist dieser Ort im Sommer unser Wohnzimmer. Wir kommen hierhin, weil es hier unter den Bäumen immer kühler ist.
Nebeneinander auf einem kleinen LKW liegen zwei kahle Bäume bereit. Ein Radlader hebt einen der etwa 3 Meter hohen Jungbäume an und transportiert ihn zur vorbereiteten Pflanzstelle. Ganz vorsichtig, damit kein Ast abbricht. Zwei Arbeiter achten darauf, dass der Wurzelballen an der richtigen Stelle sitzt und der kleine Baum gerade steht. Einer schneidet das Netz auf, das die Wurzel zusammenhält. Jetzt hat die Wurzel freie Bahn.
Steht gerade.
Insgesamt über 150 Bäume sollen an der Hilda-Promenade gepflanzt werden. Das ist eine Art Frischluftschneise, die die Karlsruher Innenstadt mit den äußeren Stadtbezirken verbindet. Ein 2 bis 3 Kilometer langes grünes Band. Die richtige Baumart zu finden, ist die große Herausforderung. Die Verantwortlichen müssen Bäume auswählen, die auch in 50 oder 100 Jahren hier überleben können. Vieles spricht dafür, dass das Klima dann noch heißer und trockener sein wird als heute.
Viele von den jetzt heimischen Baumarten kriegen zunehmend Probleme. Großkronige Bäume reduzieren nach und nach die Kronengröße. Oder es gibt eben auch Baumarten, die dann irgendwann mit Trockenheit und zunehmender Wärme gar nicht mehr zurechtkommen.
Der Baum, der hier an der Hilda-Promenade gepflanzt wird, ist ein besonderes Exemplar. Ein Geweihbaum, Gattung Gymnocladus. Die wie ein Geweih weit ausladenden Äste mit wenigen Zweigen haben dem Baum aus Nordamerika seinen Namen gegeben. Manche Exemplare werden bis zu 30 Meter hoch. Er kommt mit sonnigen Standorten gut klar. Standort und Baum müssen zusammenpassen, weiß auch der Wissenschaftler Somit Sahar vom KIT.
Wenn Sie hier in Karlsruhe auf den Europaplatz gehen, wo es besonders trocken und heiß ist, und pflanzen dort eine Winterlinde, dann wird die vermutlich eingehen. Aber wenn Sie eine ahornblättrige Platane oder einen südlichen Zirgelbaum pflanzen oder auch die heimische Elsbeere, dann könnten diese Bäume überleben.
Wer geeignete Bäume finden will, muss liebgewonnene Traditionen überprüfen, meint der Wissenschaftler und nennt ein Beispiel aus Berlin.
Germany is very famous for, say, Berlin unter den Linden.
In Deutschland ist die Straße unter den Linden in Berlin sehr berühmt. Wenn die Linden dort alle eingehen, würden sie dann neue Linden pflanzen? Das Thema hat historische und kulturelle Aspekte. Wenn ich verantwortlich wäre, würde ich unter den Linden 3 oder 4 verschiedene Baumarten pflanzen. Denn ich möchte nicht sehen, dass alle Bäume eingehen.
Stadtverschönerung ist daher weniger das Ziel, findet auch Pascal Marin aus Karlsruhe. Es gehe darum, dass wir in Zukunft überhaupt noch gesunde Bäume in unseren Städten haben.
Aktuell wird in vielen prägenden Alleen noch die gleiche Baumart nachgesetzt. Wir werden aber zunehmend dahin gehen müssen, Baumarten zu tauschen, die Sorten zu tauschen, den Bestand insgesamt zu diversifizieren, damit, wenn eine Baumart jetzt ein konkretes Problem bekommt, nicht gleich ein ganzer Straßenzug oder eventuell ein ganzes Viertel betroffen wird.
Es geht auch darum, den Bäumen ausreichend Platz zur Verfügung zu stellen, damit die Wurzeln genug Wasser aufnehmen können. Große heimische Laubbäume brauchen um die 50 Kubikmeter Wurzelraum. Das entspricht in etwa dem Laderaum eines großen Möbelwagens. Wenn weniger Platz zur Verfügung steht, sind trockenresistente Bäume gefragt. Aber einfach alle heimischen Baumarten durch Bäume aus trockeneren Regionen zu ersetzen, wäre fatal. Besser ist Diversifizierung, verschiedene Baumarten nebeneinander. Würden heimische Bäume komplett verschwinden, hätte das unabsehbare ökologische Folgen. Denn viele Tiere, insbesondere Insekten und Singvögel, haben sich an diese Bäume angepasst. Buchen, Linden und Rosskastanien sollten auch zukünftig zum Stadtbild gehören. Seltener am Straßenrand, wo Wassermangel und Hitze am größten sind. Eher in Parks. Dort, wo heute oft exotische Bäume wachsen, könnten Gruppen von Buchen, Linden oder anderen mitteleuropäischen Bäumen zusammenstehen, sich gegenseitig Schatten spenden und heimischen Tieren Lebensraum bieten. Die Baumgruben an der Hilda-Promenade sind nun vorbereitet. Die Arbeiter haben den ausgehobenen Boden mit Pflanzsubstrat vermischt. Das körnige Substrat sorgt dafür, dass bei Regen keine Staunässe entsteht und dass der Boden im Wurzelbereich mehr Wasser speichert. Das ist für die jungen Bäume überlebenswichtig. Der kleine Bagger schaufelt das Bodensubstratgemisch in die Pflanzgrube. Vorsichtig, ohne die Wurzel zu schädigen. Für die Feinarbeit müssen die Männer mit der Schaufel nachhelfen. Pascal Marin schaut genau hin.
Ein Baum sollte möglichst so gepflanzt werden, wie er vorher schon in der Baumschule gestanden hat. Bedeutet, es sollte nicht schräg stehen, was offensichtlich ist, darf aber auch nicht zu tief in die Pflanzgrube gesetzt werden.
Die Arbeit ist getan. Jetzt muss der Baum nur noch anwachsen.
Tipptopp-Ergebnis.
Der Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger nach mehr Bäumen und mehr Grün in der Stadt ist nicht immer leicht zu erfüllen. Aber zumindest der Computermodellierer Thomas Rötzer, der in seiner Forschung ja einen Blick auf die Zukunft der Stadtbäume wirft, ist optimistisch.
Insgesamt denke ich, dass wir mehr Grün pflanzen werden vielleicht. Man kann Fassaden begrünen, man kann Flächen finden, wo mehr Grün gebraucht wird. Und das alles wird ja schon gemacht. Und das stimmt mich eigentlich optimistisch, dass unsere Städte in Zukunft viel grüner sein werden.
Im Prinzip ist allen klar, in der Stadt können Menschen und Bäume nur gemeinsam überleben. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können den Praktikern Tipps geben, wenn es um die richtigen Arten und Standorte geht. Doch die Städte und ihre Bürger müssen das umsetzen. Sie müssen vielfältig pflanzen und stetig pflegen, damit Städte lebenswert bleiben.
Das Wissen.
Mehr Grün. Wie Bäume Stadtklima und Lebensqualität verbessern. Von Katja Nellissen und Michael Lange. Sprecher Michael Lange. Redaktion Sarah Weiß. Regie Günther Maurer. Und weil wir so viel über die Bäume in den Städten erfahren haben, möchten wir euch und Ihnen eine Folge von Das Wissen empfehlen, in der es um die Wirkung der Natur allgemein geht. Wie Natur auf die Psyche wirkt. Wohlfühlen im Wald. Denn Gärtnern oder durch Wald- und Wiesenstreifen kann helfen, psychischen Erkrankungen vorzubeugen oder sie zu behandeln. Gesundheit und Naturerleben sind eng verknüpft. Gibt's auf allen Podcast-Plattformen. Den Link stellen wir in die Shownotes.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.